Hallo und herzlich willkommen hier beim Laberfeuer, heute in der Kaspar-David-Friedrich-Straße in einem schönen Raum, der ein bisschen Hall hat. Wir haben ihn auch versucht rauszukriegen, technikmäßig. Hat nicht ganz funktioniert.
Aber wenn Hall einmal da ist, ist dann hinterher schwierig. Wir haben schon festgestellt, wir haben jede Menge Lagerfeuerholz hier. Und wenn es nicht reicht, nehmen wir noch die Holzvertäfelung von dem Raum.
Ja, das würde
ich, jetzt ich zünd mal an. Hast du gemerkt, ich habe alleine mit Händen aneinanderreiben gerade das Feuer angezündet.
Beeindruckend, auch weil es niemand gesehen hat. Unsere neue Besserung ist, dass wir bevor wir den Podcast aufzeichnen, das Foto machen mit unserem Gast, damit wir es nicht vergessen. Ne?
Ja, das stimmt.
Ja, man kann es nächstes Mal machen. So, ist mir gerade eingefallen. Unser neuer Einstieg, Simon, deine Lieblingsapokalypse, nee, darf ich nicht sagen, eine neue Option der Apokalypse, die du uns heute mitgebracht hast.
Ich habe gemerkt, dass die Vorstellung der Apokalypsen, die mir gefallen, oftmals von Filmen geprägt sind.
Ja.
Das letzte Mal hatte ich Waterworld, diesmal habe ich den Film im Kopf gehabt, Equilibrium. Ein Film mit Christian Bale, wo es die Menschheit sich entscheidet, auf ihre Gefühle zu verzichten, weil sie in den Gefühlen den Grundlage für ganz viele Kriege gesehen haben. Und dadurch ist aber eine absolute gefühlsarme, emotionsarme, eine abgestumpfte Gesellschaft entstanden. Und das ist für mich tatsächlich auch eine Apokalypse.
Das kenne ich gar nicht, den Film, aber so wie Vulcania, oder? Bei Star Trek,
ja, die und, haben
ja
auch ja und nein.
So Logik.
Also, wenn du den nicht kennst, es lohnt sich, den Film mal anzuschauen. Equilibrium, eine wunderbare Gesellschaftsanalyse und auch eine Menschenstudie.
Klingt für mich gar nicht so beängstigend. Also, aber doch, es ist vielleicht schon beängstigend.
Weil du wärst überrascht. Also, der Film nimmt dich da schön in diese Welt mit rein, sodass du es dann auch beängstigend finden würdest.
Ja, aber es ist schon nicht so eine Beängstigung. Zum Beispiel Meteoreinschlag oder auf Gefühle verzichten. Ich würde mich spontan entscheiden für
Meteoreinschlag.
Das stimmt. Da habe ich ja noch Gefühle, wenn der einschlägt und mich tötet. Genau. An dieser Stelle, wir wollen unseren Gast begrüßen nach unserem Einstieg.
Hallo Susanne.
Hallo.
Hallo, herzlich willkommen hier. Wir haben uns in Dresden getroffen bei schönstem Wetter und machen eine Aufzeichnung des Podcasts. Ich würde gleich mal anfangen, ist glaube ich dein erster Podcast, den du je in deinem Leben aufnimmst.
Ja, genau, allererstes Mal.
Hat aber alle unsere 200 Folgen Podcast
im Vorfeld gehört?
Im Vorfeld gehört. Ich bin gespannt, wenn wir das nächste Mal einen Briefkasten aufmachen und das Geld drin ist, von dem ich letztens sprach.
Bis die 200 erste, die nicht.
Das ist die wir wissen nicht, wann die geschickt wird hier in die Welt, aber vorher aufgenommen wurde,
genau. Und
gestrahlt wurde aus. A, B oder nee? Das Prinzip ist, glaube ich, klar. Mhm. Weil ich habe mir das letztens angehört und fand es
relativ offensichtlich.
Offensichtlich, immer wieder das zu erklären. Wir beginnen.
Also nochmal ganz kurz für alle, die es das erste Mal hören. Du hast zweimal nee. Für den Fall, dass das zweite Mal nee kommt oder du zu lange wartest, sagen wir nee. Beim zweiten nee ist Schluss.
Eine Frage habe ich noch, was, wenn ich beides nicht kenne?
Dann sagst du nee.
Dann sagst du nee oder wiederholst einfach was. Also es gibt ja die Option, dass du einfach was wiederholst. Das ist eine Kompetenz, die eigentlich fast jeder hat, Worte zu wiederholen. Oder sagst nee, wenn du sagst, ich will die Liste bis zum Schluss hören.
Okay.
Ganz wichtig, bei allem kannst du im Grunde nichts Falsches sagen, weil es geht ja um deine Einschätzung. Und nur weil ich eventuell eine andere Einschätzung habe und sage, nee, das kannst du doch nicht sagen, ist es ja trotzdem deine Einschätzung.
Und ich bin immer der Kettenhund vom Simon. Ach nee, Quatsch, ich bin der Kettenhalter vom Simon. So, ich der Kettenhund vom Simon. Also brauchst du auch gar keine Panik haben.
Gut.
Die Frage ist, man kann nichts gewinnen und nichts verlieren.
Schade.
Ist es wirklich schade? Wer gern ein Preisstifter sein will für unser A, B oder nee, der kann uns gerne Preise schicken. Und dann verlosen wir die an die Leute, wenn sie es bis zum Schluss schaffen. Reißverschluss oder Fadenbinden?
Reißverschluss.
Sushi oder Döner?
Sushi.
Zug oder Flugzeug?
Zug.
Buch oder Film?
Buch.
Zitrone oder Apfel?
Apfel.
Transsibirische Eisenbahn von Anfang bis Ende fahren oder Weltumsegelung?
Weltumsegelung.
Klettband oder Leim?
Leim.
Radio oder Zeitung?
Zeitung.
In 80 Tagen um die Welt oder Reise zum Mittelpunkt der Erde?
Ersteres.
Wasser oder Feuer?
Wasser.
Ballett oder Konzert?
Ballett.
Schuh oder Barfuß?
Schuh.
Vielen Dank, du hast die Liste bis zum Schluss geschafft. Gratulation. Gibt leider trotzdem nichts zu gewinnen. Aber wie man an der Liste merkt, man könnte an der Liste, wer aufmerksam zugehört hat und schon viele Listen kennt, hat gemerkt, es gibt Muster in der Liste, da kommen wir später dazu.
Warum?
Weil
das Ach, wir müssen Thema. Erst noch wer bin wer ich bin machen, ich? Oder?
Wir haben uns nicht ausgemacht, wer anfängt. Willst du anfangen?
Ich kann anfangen. Gut, ich bin eine weibliche Person, die nicht mehr lebt, vor langer Zeit gelebt hat und auch erst nach dem Tod wirklich bekannt geworden ist. Ich komme aus Mexiko und habe nach einem schweren Unfall mit Malen
ich
angefangen.
Ich weiß es schon.
Frida Kahlo?
Genau.
Ich hab's später gewusst.
Es ist auch, glaube ich, die einzige Frau aus Mexiko, die ich kenne.
Was ist das für eine Aussage?
Das ist ähnlich wie, ich bin eine Frau, bin eine Nobelpreisträgerin. Da ist uns auch allen sofort Marie Curie eingefallen.
Doppelte Nobelpreisträgerin, stimmt.
Ja.
Aber nicht bekannt zu ihren Lebzeiten, hat doch aber Ausstellungen gehabt in New York sogar.
Ja, aber mehr über ihren Mann. Also der war mehr so der...
Der war auch der berühmte Maler. Aktuell die Mosaikreihe, gibt es die Frida Kahlo, ist am Start bei Annabella Caramella. Und Little People Buch, Frida Kahlo, haben wir auch, also ich bin da ein bisschen über meine Tochter informiert, deswegen hätte ich sofort...
Meine Nichte saß auch jetzt mal mit Mosaikheft von Frida Kahlo neben mir.
Ich habe meine Bildung in dieser Stelle durch einen Film, gibt es einen Film Frida mit der Salma Hayek, glaube ich, in der Hauptrolle. Sehr beeindruckend gespielt und sehr beeindruckend, hast du gesehen?
Auf Spanisch, ja.
Nee, ich habe ihn auf Deutsch gesehen. Ansonsten hätte ich den wahrscheinlich bei Weitem nicht so beeindruckend gefunden.
Ich gucke ja Filme prinzipiell nur in Muttersprache.
Ja.
Wer mich kennt, weiß, dass ich absolutes Sprachtalent bin.
Dein Lieblingsfilm, da sind die alten Stummfilme?
Nee, ich mag Mandarinenfilme, also Filme aus dem chinesischen Film. Das spreche ich auch fließend. Ich habe mich jetzt entschieden, in dieser Legislatur bei Laberfeuer eher der Sprachgenie zu sein. Man kann sich ja immer wieder neu aussuchen, wer man ist. Ich bin jung. Ich habe tatsächlich mit anderen Sprachen zu tun, die wir nicht sprechen. Ich bin unglaublich reich geworden. Heute würde man sagen, ich habe ein Start-up gehabt. Ich bin, was ich sozusagen erfunden habe oder verkauft habe, darüber streiten sich die Geister. Entweder mag man es oder man verteufelt es. Ich bin auch sowieso vielleicht der Teufel für manche Leute, weil ich in ganz vielen modernen Mythen vorkomme.
Bist du Steve Jobs?
Nee.
Aber geht es in die gleiche Richtung?
Steve Jobs Elon Musk?
Ich bin tot. Ach nee, ich bin gar nicht tot. Entschuldigung, jetzt hast du mich mit Steve Jobs auf die falsche Pferde gelockt. Also Steve Jobs ist leider tot. Ich bin noch nicht tot, aber wir kennen uns. Wir sind Rivalen gewesen. Und zwar ganz erbitterte Rivalen.
Bill Gates?
Bin ich, ja. Siehst du es nicht? Ich bin Bill Gates.
Faszinierend. Hast jetzt mal, wenn du gerade hier sitzt, eine kurze Frage. Hast du das Coronavirus in die Welt gesetzt?
Das würde ich dir übel nehmen.
Du sagst doch zu mir immer, der Defender ist so gut bei Windows. Der reicht, du brauchst keine andere. Du sagst Defender.
Ja, aber Bill Gates hat ja nichts mehr damit zu tun jetzt.
Das finde ich jetzt kompliziert. Ich glaube es nicht, aber...
Ich glaube es auch nicht für den Fall.
Weil... das kompliziert ist.
So.
Hat aber viel Geld.
Definitiv.
Mit viel Geld könnte man Entscheidungen treffen, um Menschen zu helfen.
Oder das hat er in der letzten Zeit sehr aktiv gemacht.
Ja, vielleicht will er auch als guter Mensch in Erinnerung bleiben. Indem er gegen Malaria ein Impfmittel entwickelt oder sowas.
So, jetzt bleibt noch meine Person. Ich habe bis zu dem jetzigen Zeitpunkt ein kleines bisschen geschwankt, was ich nehme. Ich bin eine Kunstfigur. Ich bin ganz unterschiedlich alt. Ich bin sehr abenteuerlustig. Ich wurde in dem Fernsehen oder im Kino schon von sehr vielen unterschiedlichen Schauspielern gespielt. ich bin durch meine Menschenzugewandtheit berühmt geworden, weil ich einen großen Charme verstrahle und habe aber auch keine Probleme, die Menschen, die mir zugewandt sind, dann einfach mal über die Klinge springen zu lassen. Ich habe sogar eine Lizenz dazu, dass ich das machen darf. Ich bin, werde immer mal wieder neu erfunden. Ja, bitte?
James Bond.
Richtig!
War auch mein Gedanke.
Aber da hättest du es sagen müssen.
Ja.
Ich habe erst gedacht, Tim und Struppi, die sind unterschiedlich alt, der ist davor gleich jung.
Ja, aber James Bond ist ja ganz unterschiedlich alt.
Ja, weil, weil die Schauspieler
nicht. Ja,
das, ja, das macht ja nicht. Aus.
Mein Lieblings-James-Bond-Film, ich sag's an jeder Stelle, in allen Sprachen, die ich spreche, ist immer noch der, wo er am Schluss heiratet. Der eine James Bond, wo der Schauspieler nur einmal mitgespielt hat.
Ach so, hier, Timothy Dalton war das, oder?
Magst du James Bond?
Ja, ich habe alle Filme gesehen.
Okay. Warst du schon in allen Ländern, in denen James Bond war?
Ich weiß nicht, in welchen Ländern.
Warst du schon mal in England?
Ja.
Warst du schon mal in Venedig?
Nee, ich weiß es nicht.
Es ist doch kein Land.
Ich glaube nicht.
Italien.
Also
Italien.
Warst du schon mal in
Italien? Ja, ich war in Italien.
Ist kein Land mehr. Entschuldigung, ich war noch im Mittelalter, da war es noch ein eigenes Land.
Italien, ja.
Ist Fakt? War Venedig mal ein eigenes Land?
Nein,
oder ein Stadtstaat?
Land? Also ja, war Sachsen mal ein eigenes Land? Ja, ja. Venedig auch. Wie Pisa auch.
Und spannend.
So. Aber der war doch auch ein bisschen weiter weg unterwegs. Ich war zum Beispiel nicht in Amerika.
Du warst noch nie in deinem Leben in den USA?
Nee.
Meinst du mit Amerika aus? Wirklich nicht?
USA, nein.
Und Kanada?
Auch nicht.
Also insgesamt die Südamerika, Nordamerika?
Also das nördlichste war Mexiko.
Das ist doch
du mehr als eine Frau aus Mexiko? Wichtige Frage, damit das jemand halt hier gut rausgeht.
Nein.
Ich überlege die ganze Zeit schon, ob wir noch eine Mexikanerin haben.
Irgendeine Sängerin. Es gibt bestimmt eine lateinamerikanische Sängerin.
Das ist Don't Cry For Me Argentina. Das heißt ja nicht Don't Cry For Me Mexiko.
Ja.
Nee. Mexiko. Nee.
Mexiko. Ach, Entschuldigung. Ja, ich möchte nicht, sonst verfalle ich ins fließende Spanisch. Du bist jemand, der gern reist.
Auf jeden Fall.
Immer wenn wir in den letzten Monaten Videokonferenz hatten, ich bewundere dieses Fenster, was aussieht wie ein Schiffsauge, und es führt mir immer, also eigentlich nur ein runder Spiegel, aber es sieht immer aus wie ein Schiffsauge. Ja. Und dann also so ein Bullauge, und da erinnere ich mich immer wieder, das kommen wir immer wieder vorher, bevor die BJK-Sitzung angefangen haben, ins Reden über deine Reisen.
Vor allem jetzt mit den Hintergründen, mit den virtuellen auch.
Das stimmt. Aber die wechselst du nicht, oder?
Doch. Ich war jetzt mal in Mexiko. Mein Hintergrund war jetzt mal Mexiko.
Also an dieser Stelle kurz für die Hörer, die das ja nicht wissen. Du bist ein Mitglied unserer Bezirksjugendkammer.
Genau.
Seit letztem Jahr Sommer, richtig?
Ja, im Juli wurde ich gefragt. Am 11. Juli habe ich einen Anruf bekommen und wurde gefragt. Ja.
Und du bist neben dem, dass du in unserer BJK aktiv mitwirkst, auch eine, die für den neuen Podcast Weltgedanken mit einer der Moderatorinnen ist.
Ja, ich freue mich schon drauf, wenn das dann endlich losgeht.
Ein bisschen aufgeregt?
Nicht nur ein bisschen.
Weil unsere Kopfhörer-Dinger sind schon von Natur aus verfriemelt. Vielleicht am Ende nicht mehr. Nein, man sieht es ein bisschen körpersprachlich, aber das ist ja auch völlig verständlich. Deswegen machen wir auch die Aufzeichnung, dass du mal dich reinfallen lassen kannst, sozusagen in die 6 Folgen Vorsprung habenden Podcast erfahrenen Simon und Falk.
Ich muss sagen, ich bin heute mehr aufgeregt als am Donnerstag, weil am Donnerstag weiß ich ja, was ich sage.
Okay. Achso, okay. Das, ihr merkt, es ist nicht geskriptet. Jetzt ist der große Bogen ist tatsächlich Reisen. Wenn man einen Smalltalk mit dir haben könnte, könnte man einfach über verschiedene Länder mit dir reden wahrscheinlich, weil dir da was einfällt. Was war das Land jetzt so in der letzten großen Reisezeitperiode, sagen wir 2 Jahre, wo du gewesen bist?
Griechenland, Spanien und Portugal im Rahmen der Kanaren und Madeira. Letzten 2 Jahren. Ja, Deutschland.
Nee, das letzte, also du, Deutschland. Echt, wo warst du in Deutschland? Das finde ich schön. Lass uns mal über Deutschland reden. Wo warst du in Deutschland?
Warnemünde.
Krass.
Bei Warnemünde fällt mir immer so ein alter Otto-Witz ein, der in, wo ein Mann, aber
könnt ihr googeln, vielleicht.
Otto-Witz Warnemünde ist sehr schön erzählt.
Das ist das, wo dieses riesige Neptun-Hotel am Meer
steht, oder? Genau, das ist jetzt tatsächlich auch im Sommer, geht's ins Neptun-Hotel.
Ach wirklich?
Ja.
Nach Warnemünde?
Nach Warnemünde. Letztes Jahr im Sommer war ich in einer kleinen, niedlichen Pension zusammen mit meiner Schwester Und dieses Jahr geht es mit meinen Eltern ins Neptun.
Okay, krass. Und was ist das Ding, was man im was Warnemünde ausmacht, wo man sagt, Warnemünde, wenn ihr mit der Schiffswerft durch seid und dort gucken wart und eine Werksführung gehabt habt, was geht?
Gibt's denn ist das jetzt, ich weiß nicht, ist jetzt ein bisschen Werbung, Schuster's Strandbar. Okay. Das ist eine Strandbar halt, so Cocktailbar-mäßig, die aber so weiße Lounge-Möbel direkt am Strand, direkt auf dem Sand hat. Und das finde ich sehr schön, dort so den Sonnenuntergang genießen. Und ich habe vor, Straßenmusik zu machen dort, weil ich da letztes Jahr einen sehr netten Menschen kennengelernt habe aus England, der dort Straßenmusik gemacht hat und echt gut verdient hat. Und da es in Dresden ganz gut läuft, dachte ich mir, kommt die Gitarre hinten in den Kofferraum.
Ich wollte gerade fragen, mit welchem Instrument? Gitarre?
Gitarre und Stimme wahrscheinlich, und Stimme, oder?
Genau.
Und
was singst du so für Lieder?
So, das, was im Radio läuft und dann auch mal ein bisschen was Altes, so dass man verschiedene Zielgruppen anspricht.
Okay. Was läuft gerade im Radio?
Ed Sheeran.
Ja, was? Sehr schön. Ed Sheeran.
Ed Sheeran. Dann kommt immer so ein bisschen Disney dazu, um die Kinder anzusprechen, ein bisschen Beatles. The
Circle of Life. Ist das dabei?
Nee, das gerade nicht.
Gut, schade.
Aber in Original, in Englisch, die Disney-Lieder?
Ja.
Die Schöne und das Biest?
Nee.
Nicht aus unserem.
How far I go? Das ist dieses karibisch angehauchte.
Von?
Vaiana.
Ah ja.
Von welchem Film?
Vaiana.
Ich habe jetzt verstanden.
Die heißt, aber im Englischen heißt die gar nicht Vaiana, die heißt da anders. Den mag ich sehr. Also das ist einer meiner.
Den habe ich noch nicht gesehen.
Ist sehr empfehlenswert.
Aber ich habe schon mal eine Andacht drüber gemacht. Warst du da dabei in der Dienstberatung?
Nee.
Kannst dich nicht mehr erinnern. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du da warst.
Das
war die Zeit, wo wir sehr alleine waren.
Okay.
Also ich kann tatsächlich auch den deutschen Text und. Aber Kinder sind echt so, die geben mit das meiste, wenn die dann stehen bleiben und mit Tanzen oder so anfangen, dann geben
Kinder denen. Sind der Schlüssel sowieso für. Ich vermute, die Kinder sind auch der Grund, warum Eltern ins Disneyland fahren. Weil, ich würde so hinfahren.
Gut. Das Schöne ist, Kinder, die zeigen ihre Begeisterung so echt.
Ja, und ältere Leute, die auch.
Ja.
Weil es da um nichts mehr geht.
Wahrscheinlich.
Weil der
Geschäft, weil man ins. Die haben noch eine andere Beziehung zur Musik, glaube ich, so. Und wenn man dann so ein Lied spielt, was die irgendwie früher gehört haben oder so.
Ach so. Na, Musik ist echt ein Geldzieher, weil du kannst ja damit Emotionen.
Ja, vor allem im Urlaub. Wenn die Leute im Urlaub sind.
Ja.
Machst du Filmmusik? Akte X. Ja. Bei dem brauchen wir Geiger, aber das finde ich auch cool oder so.
Das ist so mit Gesang und Gitarre ja schlecht.
Das stimmt. Entschuldigung, das habe ich mir gerade so vorgestellt. Das ist so was, wo ich sage, oh, da bin ich gleich so ein.
Wir hatten letztes Jahr, es war ein Cellist mit seinem E-Cello. Der hat gut die Leute angezogen. Und der hatte auch wirklich komplette Bandbreite für Musik, Klassik, Moderne.
Ein guter Cellist, das ist wirklich eine herrliche Musik, weil ein Cello auch eine unglaubliche Range an ganz tiefen Tönen bis ganz hoch spielen kann. Das ist schon toll.
Sieht auch schick aus, Cello.
Es waren, sah nicht ganz so schick aus, weil nur so.
Da hast du nur so einen Bogen und ein paar Seiten drauf gespannt. Nee,
gut, das stimmt, das sieht nicht so schick aus. Also ein richtiges Cello, das hat was.
Das stimmt.
Also, das ist ein
sehr edles Instrument. Das ist keine Blockflöte.
Wenn wir zurück von der Musik zum Reisen, ich mag das sehr, die landestypischen Musiken zu hören, wenn ich irgendwo in fremden Ländern bin. Ich denke da zum Beispiel an Irland, so einen irischen Pub, wenn du da sitzt, wo die mit ihrer Fiedel und mit ihrer Handtrommel dort sitzen und ganz oft musizieren ohne Gesang.
Machen die das?
Ja, tatsächlich.
In Buenos Aires gibt es ein Stadtviertel, La Boca. Und da wird auch noch so auf der Straße machen die dann Musik und dann fangen da ein paar Tango an zu tanzen und so. Das ist auch ganz beeindruckend.
Du warst sozusagen mal in Buenos Aires.
Ich habe einen Schüleraustausch gemacht.
Stimmt. Ich war mir gerade ganz unsicher, ob du in Buenos Aires länger warst.
Ja, 4 Wochen.
Ob ich es durcheinander bringe. Nee. Deswegen habe ich es versucht, nicht anzusprechen. Und mit dieser ganz einfachen Frage, du warst in Buenos Aires, habe ich. Ah ja.
An der deutschen Schülerschule.
Ich habe gerade einen Gehirnknoten. Verorte mal bitte für mich Buenos Aires und ich möchte ganz kurz mich bei allen entschuldigen, die sich jetzt an den Kopf fassen.
Lateinamerika, Argentinien, die Hauptstadt.
Ach, vielen Dank.
Er hätte auch ein Lied ziehen können.
Ist das Spiel zu ihr Evita in Buenos Aires?
Genau, ich habe das Grab von Evita gesehen.
Oh, sehr schön.
Wie heißt der Mann, ich vergesse halt Namen, ist immer so. Aber das ist auch
nicht Antonio spannend. Banderas.
Ja.
Genau, und Evita Perón.
Ist das nicht die Katze?
Nee, das ist der Schauspieler, der den Mann bei Evita spielt.
Sicher? Ja, aber das ist doch... Antonio Banderas ist doch diese Katze bei Schreck. Oder spricht der Libro? Ich dachte immer,
das ist... Das ist möglich, dass er drüber spricht.
Also,
Eddie Murphy ist auch nicht wirklich ein Esel. Na,
das stimmt. Möchte jetzt nicht sagen. Obwohl, der Esel ist cool.
Ja.
Wen würdest du dir... Bei A, B oder nee? Kennst du Schreck?
Ja.
Die Katze oder den Esel als Haustier?
Esel, grundsätzlich Esel.
Echt?
Nee, ich hasse Katzen.
Also, hassen ist falsch. Ich mag Hunde lieber. Aber die Katze, meinst du dir diesen gestiefelten Kater, der...
Ja. Mehr Katzen gibt's dort ja nicht, oder?
Mehr Katzen sind ja auch eher Affen, oder?
Aber da kommen wir wieder zurück zum Film. Buenos Aires, Argentinien, da spricht man Spanisch. Hast du Spanisch noch schon, oder?
Si.
Yo hablo en... Das heißt ja, oder?
Yo hablo en poco español. Ja, ich übersetze hier mal schnell.
Was fallen dir noch für andere Länder ein, die du mit Musik verbindest oder deren unterschiedlichen...
In Dubai sind die größten Wasserspiele der Welt und die werden abends immer, starten die am Halbstundentakt und meistens mit traditioneller Musik, also manchmal auch mit Filmmusik oder mit moderner Musik, aber wir waren meistens freitags dort und das ist nun von denen ein Feiertag und dann sind die ganzen arabischen Familien dort und zelebrieren das und dann ist es auch meist traditionelle Musik und dann diese Wasserspiele dazu, die auch mit Farben unterlegt sind, das ist auch ein musikalisches Erlebnis.
In der Wüste Wasserspiele?
Nee. Am Meer? Also, man hat in Dubai die Dubai Mall, das ist sozusagen das größte Einkaufszentrum der Welt und auf der Dubai Mall steht der Burj Khalifa. Das ist der größte Turm der Welt. Und in diesem Areal ist innen drin die Wasserspiele, die größten Wasserspiele der Welt.
Dubai steht tatsächlich auf meiner Liste 100 Orte, die ich vor meinem Tod nicht besuchen muss.
Was
würdest du jetzt zu mir sagen, um das von meiner...
Nein,
das ist Buch, ich das bringe ich mal raus.
Ich glaube, zum heutigen Zeitpunkt würde ich dir das nicht verübeln. Meine erste Kreuzfahrt ging in den Orient, die habe ich zur Taufe bekommen. Und mein Bruder zum Abitur. Und das ist jetzt... 11 Jahre her. Und damals war Dubai halt ganz anders, sah anders aus. Die Wüste war noch eine Wüste, es stand noch nicht so viel. Jetzt waren wir vor 2 Jahren wieder dort und es ist alles anders. In die Wüste kann man nicht mehr ohne geführte Tour fahren, sondern alle fahren den gleichen Weg und so. Deswegen würde ich heutzutage dir das gar nicht verübeln, wenn du sagst, steht jetzt nicht auf meiner Liste. Aber ich würde Abu Dhabi wahrscheinlich auf deine Liste setzen, weil das nochmal ein ganz anderer Flair ist. Man hat genauso die Superlativen, aber man hat das viel familiärere, viel mehr die Kultur. Man hat die große weiße Moschee, was super beeindruckend ist und so. Also das ist eine Stadt, wenn man den Orient sehen möchte, würde ich eher Abu Dhabi empfehlen als Dubai.
Weißt du, wo Abu Dhabi liegt?
Im Orient, hat sie gerade gesagt.
Ach so, okay. Daneben.
Ja, das ist
1,5 Autostunden ungefähr entfernt.
Ich finde es spannend, wir haben ja auch immer mal, bevor BJK war, dieses Gespräch gehabt über Reisen und was es eigentlich für uns bedeutet. Also ne, Reisen ist ja was Schönes, was unglaublich Fantastisches und gleichzeitig eine Herausforderung. Und ich bin tatsächlich, gibt's für mich so Sperrzonen und der arabische Raum ist aus irgendwelchen Gründen, fällt es mir schwer, mir vorzustellen, dass ich dahin fahre und kann es nicht verorten, weil es zieht mich irgendwie nichts hin.
Ja.
Nach Ägypten würde es mich hinziehen, nach Griechenland würde es mich ohne Frage. Und ich merke, dass das sozusagen, darauf vermute ich, dass es dahin kommt, dass in unserem Kulturraum, in dem wir leben, schlichtweg diese Region nicht kommuniziert und beleuchtet wird. Also die, was weiß ich über die Historie, also ich habe eine Ahnung von der Historie von Arabien, aber es wird nicht so beleuchtet wie Ägypten oder wie andere Sachen, wo wir davon reden, das ist die Wiege unserer Kultur, obwohl die Region entscheidend ist für unsere Kultur, weil die waren mal ein Stück weiter vorn als wir im Mittelalter. Als wir noch zu Adler gelassen haben, jeden, der nicht bei 3 auf dem Baum war, also jeden.
Ja.
Aber so geht es mir ein bisschen mit Australien. Ich habe irgendwie, das ist so ein Land, so eine Region, so ein Kontinent, wo ich sage, da zieht es mich irgendwie nicht so hin. Also Neuseeland so ja wieder, aber Australien, also gerade weil auch viele so aus meinem Bekanntenkreis nach dem Abi erstmal ein halbes Jahr nach Australien oder so gegangen sind, wir so, nee, das ist irgendwie...
Steht auf deiner Liste 100 Punkte, die ich nicht zwangsläufig
besuche. Genau, also wenn es...
Australien gerade ist einer, da würde ich total gerne hin, wobei das bei mir auch familiär geprägt ist, weil ich habe eine Großcousine in Australien. Also meine Mutter hat eine Cousine in Australien und die ist schon in den 90er Jahren mal für 3 Wochen runtergeflogen mit einer Freundin und dann vor ein paar Jahren mal mit meinem Vater nochmal zusammen und hat ihre Cousine besucht und mit denen natürlich dann auch das Land erkundet. Meine Schwester war für ein Jahr mit ihrem Mann in Australien. Ich glaube, da war es noch gar nicht ihr Mann. Aber wie auch immer, jetzt sind sie verheiratet. Und ich finde das total faszinierend. Und bei, wenn wir gerade bei Musik sind, bei Australien muss ich immer an diese Didgeridoo-Aborigine-Musik denken. Wobei das ja so eine ganz kleine Sparte ist. Ansonsten ist Australien sehr westlich.
Na, ist nicht hier, wer heißt denn der, der das Privileg geschrieben hat? Das Lied?
Samuel Harfst?
Ist der, der nicht in Neuseeland? Und der hat doch irgendwo da unten hat er noch Straßenmusik gemacht und sein irgendwas war doch da.
Keine Ahnung, das wirst du schon.
Gut. Ja. Aber Australien...
Also was ich in Australien auf jeden Koalas. Fall ganz gerne machen würde...
Ja, Koalas und das Opernhaus in Sydney, das sind Punkte.
Bist du jemand, der sich Gebäude gerne anguckt?
Ja.
Okay, das habe ich jetzt spontan einfach mal gefragt, das ließ fast nichts vorher vermuten. Oder, das finde ich spannend.
Also bei mir ist es gerade, die Gebäude, die finde ich, die geben mir oftmals nicht so viel. Auch wenn ich eine schöne Fachwerk, Innenstadt oder so sehr, sehr zu schätzen weiß. Aber wenn ich aus Australien denke, denke ich zuerst an Natur oder auch ans Great Barrier Reef, wo ich gerne mal tauchen würde, auch wenn das gerade wohl immer mehr abstirbt, leider.
Gerade eben geht's wieder, glaube ich. Ja? Durch Corona, glaub's, hat sich wieder ein bisschen erholt.
Wie Venedig.
Aber, ja.
Warum?
Venedig sind die Kanäle, ganz klar. Und die Fische sind zurückgekommen, als wir das sagen.
Was, seit hier Corona?
Ja.
Weil das ja gesperrt war. Was sind deine Top 3 Gebäude, die du Leuten empfehlen könntest, die sie sich mal an, die der Simon sich mal angucken soll?
Weltweit?
Simon, weltweit.
In Sachsen.
Wobei, da wird es auch einiges geben, ja, in Sachsen. Aber
auch weltweit. Das ist echt schwierig.
Okay, das ist eine Frage, auf die man sich vielleicht hätte vorbereiten sollen.
Ja.
Du kannst ja mal vielleicht so...
Müssen es Gebäude sein oder können es auch so an sich Orte sein?
Du entscheidest. Du
kannst es entscheiden.
Sehr beeindruckend für mich waren, das klingt komisch, die stinkenden Märkte in Bangkok. Man hat es echt nicht ausgehalten gefühlt dort, aber das waren, auf so einem Fluss haben die das Essen verkauft. Und ich glaube, man hätte sich sonst was geholt, wenn man was dort gegessen hat, aber einfach wie die Leute dort einkaufen und so, das war super beeindruckend.
Dann heißen die richtig so? Wenn ich jetzt
stinkende Märkte, so, also, ja.
So heißen die?
Das so, genau, so heißen die.
Da frage ich zum Reiseführer, ich würde gerne mal...
Ja, die wissen sofort, okay. Dort gibt es auch die Stinkfrucht, wird dort verkauft. Die darfst du auch nicht mit nach Deutschland bringen, weil die stinkt.
Weil sie stinkt oder weil man darf doch sowieso interkontinental die Dinge nicht bringen?
Ist Stinken, das ist ja so eine Sache, ist das kulturabhängig, dass man manche Sachen stinkend findet und andere nicht?
Die finden alle stinkend. Also getrocknet kann man sie ganz gut essen, da ist der Geruch sehr dezent, aber aufschneiden frisch ist grauenvoll. Aber es schmeckt sehr, sehr, sehr gut.
Wer kommt auf die Idee, so eine Frucht das erste Mal zu essen?
Und ich da bin muss mir man sicher, dass das evolutionär gesehen hat, das bestimmt doch einiges an Leben gekostet, bevor die Frucht kulturell etabliert war.
Ja.
Weil stell dir mal vor, du bist in so einem Stamm und sagst, Leute, ich habe eine Frucht, die schmeckt total lecker, ich schneide sie euch mal auf, da lebst du doch nicht lange.
Im Übrigen...
Das ist aber eine sehr defizitäre Sicht auf die Menschheit von früher, oder?
Nee, heute sind die natürlich ganz anders. Also ich finde, heute sind die Menschen viel offener.
Das stimmt, wenn ich denen so eine Stinkefrucht bringe. Entschuldigung.
Im Übrigen, was ganz witzig ist, weil wir gerade bei Australien waren, das Opernhaus von Singapur ist in der Form einer Stinkfrucht und ist vom selben Architekten wie das Opernhaus in Sydney.
Ich habe eine Stinkfrucht ist quasi das, was ich mir hier nicht mitnehme aus dem Podcast, aber was ich das ist mir nicht gut. Okay, die stinkenden Märkte von Bangkok.
Okay, dann ein Naturspot, den ich jedem empfehlen würde, wäre der Geiranger Fjord.
Sehr schön, ja.
In Norwegen.
Kennst du schon, oder was?
Ja.
Warst du schon dort?
Ja.
Mit dem Schiff reingefahren?
Ich mit dem Motorrad drumrum.
Dann fehlt was.
Und wir sind einmal mit der Fähre übergesetzt, von der einen Seite zur anderen. Von, was ist denn das? Das eine ist Geiranger, das andere ist Hellesylt, glaube ich, ist auf der anderen Seite.
Ja, und man fährt dort halt so mit dem Schiff im besten Fall durch, gerade auch Postschiffe fahren dort auch, da kann man auch vorher bloß einsteigen. Und dann fährt man an den, ich glaube, 7 Schwestern heißen die, das sind so kleine Wasserfälle, die im Frühjahr und im Sommer kommen, wo das geschmolzene Eis halt runterkommt. Und dann fährt man da durch den Fjord und kommt irgendwann an einem kleinen Dorf an.
Also klare Empfehlung, nochmal angucken. In 50 Jahren könnte kein Wasser mehr kommen.
Genau.
Faszinierend ist bei dem Geiranger Fjord auch, dass der so mitten im Land ist, ja. Dass der sehr eine sehr lange Wasserverbindung hat, bis er mitten im Land in Norwegen so ein Geiranger Fjord ist.
Du darfst keine Firmen machen.
Mit einem
Kreuzfahrtschiff.
Mit einem Kreuzfahrtunternehmen mit italienischem Sitz. Und ich brauche noch einen dritten Ort.
Nee, du kannst auch so.
Ich find, du kannst auch noch Dreie bringen.
Ich kann auch noch Dreie bringen.
Kannst ja mehr bringen. Wir müssen ja irgendwas. Also, wir würden uns ja, wenn wir am Lagerfeuer sitzen, was wir jetzt machen, redet man halt das so drüber. Ayers Rock würde mich tatsächlich gar nicht reizen, obwohl das ja das Hype-Ding, hatte ich gefühlt, in den 90ern war. Ist auch ein heiliger Felsen, den man eigentlich gar nicht besuchen soll. Das ist ein bisschen wie, wenn die sagen, das Wohnzimmer vom Simon, der Reiseführer, wir kommen mal hier rein.
Ja. Genau. Mexiko. Ich habe was in Mexiko.
Diese krasse Stadt.
Tulum. Ist sehr am Meer gelegen, eine alte Maya-Stätte, eine der eigentlich nicht ganz so beeindruckenden, aber so am Meer gelegen, dass man von dem einen Punkt den großen Tempel, der auf dem Berg steht, sieht und aber mit Meerblick und so. Das war sehr beeindruckend.
Simon, hast du Orte, wo du sagst, los, hin?
Zusammen. Ich bin tatsächlich ein großer Freund der etwas kühleren, der nordischeren Länder, also Norwegen oder was es mir sehr angetan hat, ist Irland.
Da war ich noch
immer
nicht.
Immer wieder freue ich mich, wenn du Irland sagst, kommt immer wieder eine schöne Geschichte.
Das ist und, ein Land, wo ich noch nicht war.
Und in Irland hat mich, da fällt es mir ganz schwer zu sagen, das ist der eine Ort, weil Irland ist für mich eine Insel, die muss man tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes erfahren. Und das man erlebt dort auf dem Bewegen über die Insel sehr viele unterschiedliche Naturlandschaften. Im Norden eine sehr raue, eine sehr karge Landschaft, aber beeindruckend. Dann kommt man ein bisschen weiter südlicher in so ein Seengebiet, Connemara, so eine Seensumpflandschaft. Ganz viele alte Ruinen und alte Kirchen an jeder Ecke. Wunderbar. Und je weiter man nach Süden kommt, umso opulenter wird im Grunde die Landschaft. Und also ich genieße es sehr. Ring of Kerry ist eine Sache, die könnte man eigentlich mal erleben. Das ist, ich glaube, 200 Kilometer lang eine Halbinsel umrundend mit sehr vielen Eindrücken. Dort am Ring of Kerry zum Beispiel auch die Insel, wo die moderneren Star Wars Filme die letzten, da gibt es ja dort, wo Luke Skywalker ist. Das ist jetzt inzwischen wie zu einer Art Pilgerort geworden.
Ja, das ist immer schwierig, wenn denn, das ist auch nicht die arme Insel.
Ja.
Aber du hast, ja, ich bin tatsächlich auch, also ich finde es immer spannend, in irgendwelche historischen Städten eher zu fahren. Deswegen reizt mich wahrscheinlich Dubai auch gar nicht, weil ich das glaube, das ist nicht so historisch, da kann ich nicht so viel auf historischen Wurzeln oder sowas. Aber so historische Städte oder sowas, Florenz finde ich zum Beispiel total schicki mit den ganz kleinen oder den Gassen überhaupt. Ich mag sowieso alle italienischen Innenstädte oder alten Städte, wo die Autos nicht rein dürfen, wo manche in Deutschland sagen, okay, wenn wir die Autos in Innenstädten aussperren, dann ist quasi das Leben zu Ende. Das ist in Italien scheint nicht so zu sein. Da dürfen nur die Anwohner oder Lieferverkehr rein. Und ich finde das toll, da kann man so auf der Straße laufen und es ist schick. Florenz, Pisa. Ich mag eigentlich auch so am Abseits sitzen. Mhm. Also wo, also nicht dieses Foto mit, sondern einfach dieses auf einer Wiese sitzen.
Eine sehr präsente Erinnerung, weil war letzte Woche, ist auf jeden Fall die Akropolis. Die ist jetzt fast komplett fertig. Ist jetzt noch das letzte Gebäude, wird noch ein bisschen gebaut und die Amerikaner haben gerade am Eingang noch ein paar Ausgrabungen angefangen. Aber der Großteil ist rekonstruiert und das ist einfach super beeindruckend. Und gerade eben sind keine Touristen dort, also man hat Platz, man kann die Gebäude fast ohne Menschen fotografieren.
Ich habe jetzt gehört, dass durch die Akropolis so wie so ein Betonpfad führt, dass du dort überall langlaufen kannst. Ist das so?
Beton? Also man kann langlaufen, die haben gute Wege gemacht, aber es wirkte jetzt nicht, dass das jetzt irgendwie künstlich ist. Im Gegenteil, es war sehr... immer noch sehr rutschig und so. Also wir haben alle gesagt, im Regen wollte man da nicht langlaufen. Das wäre ein bisschen gefährlich.
Das ist, wer steht hoch, weiß nicht, wie man da hinkommt. Aber naja, als...
Du fährst über Kroatien.
Ja, das ist aber, ich fahre, ist schwierig, weil es dauert dann auch eine Weile. Aber Griechenland haben wir jetzt tatsächlich durch den hellenistischen Schub unseres Sohnes, den er da hat, sehr ins Herz geschlossen und ich freue mich auch schon bei Assassin's Creed Odyssey, wenn ich mir die Akropolis, wenn ich da hinkomme. Das wird noch 200 Jahre dauern. Ich spieletechnisch so weit bin, aber das sieht auch schon schicki aus, da rumzulaufen. Aber ein echtes ist natürlich cooler.
Aber auch Kreta und Rhodos sind beides auch sehr historisch geprägte Inseln.
Da muss ich dann auf jeden Fall mit der Fähre fahren.
Ja. Die sehr schick sind.
Ich glaube sowieso, dass so das, na, das ist spannend, so Griechenland wird wärmer, ist auch warm jetzt schon, oder?
Die hatten jetzt gerade eine Hitzewelle die letzte Woche. Die hatten am Samstag 43 Grad.
Wir müssen eigentlich über ein neues Feriensystem nachdenken in Deutschland, weil das funktioniert schlichtweg nicht. Wenn du im Sommer kannst du in die antiken Städte nicht fahren.
Im Oktober ist es immer gut.
So, und da ist aber, die reichen die Ferien ja nicht aus, um mal schicki.
Also zwei Wochen?
Ja, zwei Wochen, wenn man zwei Wochen in der Schulzeit. In Ferienzeit Urlaub machen könnte, aber trotzdem finde ich, zwei Wochen sind schon knapp. Zwei Wochen sind schon Hetze, oder nicht? Kennst du das so richtig? Jetzt weiß ich nicht mehr, wie die Hauptstadt von Argentinien hieß.
Buenos Aires.
Vielen Dank.
Lieber zwei Wochen oder lieber vier Wochen?
Ich war in der Schule. Also ich bin dort jetzt zur Schule gegangen. Also und habe dann am Wochenende oder halt mit Ausflügen von unserer Gruppe gemacht. Aber in vier Wochen lernt man natürlich die Kultur ganz anders kennen. Aber ich bin ja eher gewohnt, nur einen Tag in der Stadt zu sein. Wir legen ja vormittags mit dem Schiff an, gucken uns das an. In manchen Städten wie St. Petersburg oder Dubai oder so bleibt man über Nacht. Singapur war auch so eine Stadt. Und ansonsten geht's abends wieder aufs Schiff und dann geht's in die nächste Stadt.
Wer es noch nicht rausgefunden hast, du bist leidenschaftliche Kreuzfahrer.
Ja, ich hatte gerade meine 16. AIDA-Kreuzfahrt.
Ich merke, da bin ich.
Das klingt auch cool. Ich finde als Jugendwart auszusprechen, ich habe hier eine Jugendliche, Simon, mitgebracht, die ist leidenschaftliche Kreuzfahrerin.
Sehr gut.
Aber das ist Trigger bei dir nicht ein bisschen Mittelalter, oder?
Du meinst, nee, nicht wirklich. Ich war gerade noch bei dem Überlegen, dass ich ein ganz anderer Typ von Länderbesucher bin. Ich bin, glaube ich, einer, ich gehe gerne, habe am liebsten irgendwo eine Ferienwohnung, wo ich bin, und dann gehe ich auf Stippvisiten, auch in möglicherweise eher in der Pampa, wo jetzt nicht die Riesenstädte sind. Okay, eine große Stadt ist auch
immer. Wir waren wirklich in Pampa.
Oh, das ist aber schön.
Die liegt in Argentinien und wir hatten einen Ausflug wirklich in die Pampa, 2 Stunden gefahren, um da durch so einem Pferdehof anzukommen, wo es mehr Wildpferde als alles andere gab und ganz viele Orangenbäume. Das war die Pampa. Da ist die Pampa.
Aber es klang, Pferde ist doch mehr Pferde mal und Orangenbäume. Nee, aber was ich eigentlich sagen wollte, bevor ich mich aus meinem eigenen Gedanken lustig fand mit den Kreuzfahrerinnen, ist ja, dass das mir das, als wir uns kennengelernt haben, also sozusagen, wo du in die BJK gekommen bist und wir da immer geplänkelt haben, dass ich das, ich finde Kreuzfahrten tatsächlich herausfordernd ohne Ende aus unterschiedlichen Gründen. Aber ich merke daran mit dem Austausch mit dir, dass wenn man sich mit Leuten austauscht, es dann einem doch näher wird.
Ja.
Hast du schon wieder den Timer laufen?
Nein. Nee.
Man liebt es oder man hasst es und man muss es ausprobieren. Man kann das immer gar nicht so richtig beschreiben.
Also, die Frage ist, ich will es mir eigentlich so direkt gerade nicht nahebringen lassen, weil mich reizt am Reisen was anderes.
Ja.
Das kann, deswegen ist ja dein Reisen nicht falsch, weil es dich genauso reizt, sondern mich reizt im Grunde gerade die Einsamkeit oder die Selbstversorgung oder das selber entscheiden, heute mache ich nichts.
Das kannst du ja auch.
Ja, das stimmt. Also
dort habe ich das Gefühl, bei einer Kreuzfahrt hätte ich wahrscheinlich das Gefühl, so, jetzt sind wir hier und danach legen wir wieder ab. Also wenn ich was davon sehen will, ist es jetzt und nicht anders.
Ja, ich hätte immer das Gefühl, dass ich irgendwas verpasse.
Ja.
Also auf dem Schiff auch wahrscheinlich, weil es gibt ja unglaublich viele Angebote und da habe ich immer das Gefühl.
Man kann auch von früh bis abends nur auf dem Schiff. Guck mal, das ist zum Beispiel von Tanzkurs über Lektoriat, über Handtücher flechten, alles machen.
Handtücher flechten?
Was ist ein Handtuch? Naja, so Schwäne aus Handtüchern machen. Ach, und
die man dann auf die Liege legt oder was, damit jeder weiß, dass das meine Liege ist.
Genau.
Nein, wie beim Origami, dass du quasi, du hast nicht so
nicht so rein nach dem Mikrofon. Auf die Liege legt man das nicht. Auf die Liege legen nicht, aber das Housekeeping-Personal macht das meist zum Abreisen, dass die oder zum Valentinstag machen halt die Handtücher auf der Kabine schick und das kannst du dann halt auch lernen.
Also ähnlich wie Serviettenfalten in XXL.
Ja. Ich denke, das, was du angesprochen hast, ist sehr destinationsabhängig. Also ich habe auch vor, nach dem Studium ungefähr mal mit so einem ausgebauten Van gerade die nordische Gegend zu erkunden und auch was so Spanien und so ist, wo halt auch ganz viel auf dem Land stattfindet. Aber es gibt auch immer Regionen, wo ich auch immer die Sicherheit haben möchte. Also ich würde nie durch Südostasien alleine reisen. Das wäre was, das könnte ich nicht.
Und da, also dort, das hätte ich wirklich, das wäre für mich so ein Abenteuergedanke, wo ich gedacht hätte, oh, das würde mich schon reizen.
Da habe ich Angst, nach drei Tagen im Krankenhaus zu liegen.
Gucken wir Sachen und dann ist eingenäht, hier ist das Sigmar, ich stecke in einer Textilfabrik
fest. So ungefähr.
Ich bin in einer Textilfabrik festgenäht.
Ja gut, das macht man sich lustig, aber es sind ja wirklich Leiden von Menschen. Aber, na gut, die Sicherheit hat man natürlich, aber ich habe für mich wirklich dieser Gedanke, dass ich was verpasse. Also auf dem Schiff und sowas, zum Beispiel im Disneyland ist ja gut durchgetaktet. Wenn du ein bisschen Pro bist, aber wahrscheinlich bei der Kreuzfahrt auch, wenn du ein bisschen Pro bist, weißt du, wie du wo beim Langlaufen musst, um keine Parade verpassen zu können. Das geht schon. Wenn du auf dem Schiff bist, wahrscheinlich auch. Wenn man es oft macht, wird es wahrscheinlich besser.
Und man
muss Disneyland. Wenn man einen Tag findet, sagt man sich.
Man muss Prioritäten setzen.
Aber das muss so man ja immer.
Ein bisschen auch jede Reise
ja, Pampa scheinbar
nicht. Macht.
Was bei?
Der Pampa muss man zwar auch Prioritäten setzen.
Nehme ich das eine Pferd oder das andere Pferd?
Die Pferde habe ich gehört.
Ja. Genau. Die Frage ist immer, macht man jetzt die Reise, um das Schiff kennenzulernen? Macht man die Reise, um die Destination kennenzulernen, um das Wetter zu genießen?
Was ist denn die Destination, die Bestimmung? Destination ist doch Bestimmung, oder?
Die Region, die das, was man sich ansieht.
Den Bestimmungsort.
Ich habe keinen Duden hier, sonst könnte ich jetzt die Definition vorlesen. Und das muss man so ein bisschen entscheiden. Wir haben im Februar eine Reise anstehen mit dem neuesten Flaggschiff, was im Dezember rauskommt. Und
zuerst meine Körpersprache. Ich habe überlegt, ob ich... Nee, ist ja okay. Ist
und
ja.
Da geht es ums Schiff. Also das ist eine Reise, eine Route. Kanaren haben wir schon gemacht, schon zweimal jetzt. Da geht es darum, das Schiff kennenzulernen. Das ist von der Technologie auch das Neueste, komplett klimaneutral, wo...
Das ist ja neu, oder?
Na, AIDA hat vor, also das Unternehmen, mit dem ich fahre,
jetzt ist das Kind eh im Brunnen.
Bis 2035 wollen sie komplett klimaneutral in Form von Landstromanlagen und LNG, also Leichtgas, ihre Kreuzfahrtschiffe betreiben. Bier wird eh selbst auf dem Schiff gebraut mit Meerwasser und an sich auch das Trinkwasser und was man sonst das Verbrauchwasser wird alles über Meerwasser gewonnen. Und das neue Schiff hat halt noch ein paar Technologien, die da noch zusätzlich eingesetzt werden. Und ist auch mal wieder in Deutschland gebaut.
Die große Kritik ist, wir könnten ja schon Hörer verloren haben, weil die sagen, mit so jemandem redet ihr. Die große Kritik ist, dass die Kreuzfahrtschiffe einer der größten Emissionserzeuger
der Welt sind. Und dann sollte man sich mal die Fracht und Containerschiffe angucken.
Die gehören ja auch dazu. Und das ist halt unser Leben. Was ich immer, wenn ich die Jahreszahlen immer höre, 2035 klimaneutral, 2045 klimaneutral, das ist ein bisschen, da habe ich manchmal ein bisschen wie, du bist in so einem Raum eingesperrt,
ja,
unter Wasser, und du hast einen Kontakt zur Rettungsmannschaft und die sagt, ich denke, wir haben sie in zwei Tagen raus. Und da sagst du, nee, ist okay, aber der Sauerstoff reicht noch für einen Tag. Also das ist das Einzige, wo ich immer mit dieser Klimaneutralität sofort antriggere und sofort immer ich denke, naja, schicki, aber...
Das Problem ist, wir leben in einer Welt, die das im Grunde schon an den Baum gefahren hat.
Ja, das stimmt. Aber man muss den Firmen ja auch irgendwie Zeit geben, die alten Schiffe nachzurüsten. Also es ist ja schön, dass die seit 5 Jahren die neuen Schiffe mit der Technologie ausstatten. Aber die alten Schiffe kann man ja nicht aufs Mal nachrüsten.
Ja, aber zum Beispiel, wenn ich bei meinem Bild bleibe, dort unter Wasser eingeschlossen bin,
dann hast du das falsche Boot gewählt.
Nee, da habe ich die Zeit ja nicht. Also die Zeit ist ja nicht da, zu sagen, okay, wir geben euch die Zeit umzurüsten, der Wille war da. Also das ist ja, wenn der Planet quasi irgendwann mal Lieblingsapokalypse...
Jetzt greif mal nicht der nächsten Lauberfeuer voraus.
Aber irgendwie es unwirtlich geworden ist und wir wirklich nicht mehr richtig auf dem Leben, also dem Planeten, aus welchem Grund auch immer, tot gemacht haben, vielleicht auch durch einen Atomkrieg oder sowas, ist ja nicht schön, wenn man ein Schild hinstellt und sagt, der Wille war da. Also das wäre zwar witzig...
Aber wenn der Atomkrieg da war, dann ist auch nicht mehr relevant, wie viel CO2 jetzt das Kreuzfahrtschiff ausgestoßen hat.
Das ist richtig. Ich wollte jetzt bloß ein bisschen mich nicht auf diese Klimakatastrophe... Also wir Menschen sind ja in vielen Punkten, neigen wir dazu... Manchmal hat man ein bisschen das Gefühl, unser Leben ist ein bisschen wie der Wille war da. Das finde ich auch ein schöner Aufschluss für meinen Grabstein.
Aber die spannende Sache ist ja, wenn man einen biblischen Gedanken dort mit reinbringt, zu sagen... Die Verantwortung, die uns als Mensch gegeben ist, zu sagen, du hast deine Welt, wache über sie oder beherrsche sie oder sorge dich um sie, je nachdem, wie man das Wort übersetzen möchte. Da muss man sagen, da haben wir bisher als Menschheit eklatant versagt, besonders in den letzten 2 Jahrhunderten. Aber zu sagen, so in, um im Bild zu bleiben, so in Kahn zu drehen, das ist übelste Anstrengung. Mhm. Also die zu sagen, es reicht nicht, ist das eine. Zu sagen, wir tun überhaupt was und wir müssen mehr reinstecken, ist für mich eine Sache, wo wir sagen, okay, es geht in die richtige Richtung.
Das ist vor allen Dingen auch schwierig. Also es wird auch nichts bringen. Ich kann mich jetzt hier hinsetzen und sagen, okay, du machst jetzt gerne Kreuzfahrt mal und den Kreuzfahrtschiffen verbieten wir, dass sie benutzt werden. Ist ja eigentlich auch nicht die endgültige Lösung. Weil wo fange ich an und wo höre ich auf und wem verbiete ich was? Also das ist ja die Schwierigkeit. Eine Möglichkeit wäre, alles viel teurer zu machen. Also sozusagen den CO2-Preis richtig einzupreisen, noch härter als eigentlich gefordert ist, um ganz deutlich zu sagen, hier werden Grenzen überschritten. Das wiederum ist aber auch nicht fair. Nee. Da machen wir uns doch nichts vor, einen CO2-Preis einzupreisen wäre auch nicht fair, weil die Armen, die Reichen, also Leute, die sowieso jedes Jahr viermal nach Dubai fahren, die sagen, ja okay, kostet doppelt so viel.
Ich persönlich habe auch mehr mit dem Fliegen ein Problem. Also das ist so, das macht mir immer so, denke ich mir so, muss man jetzt dahin fliegen oder gibt es nicht auch andere Wege? Aber dafür ist einfach auch das, gerade so Zugnetz oder so, einfach zu schlecht ausgebaut.
Das ist immer eine Frage der Zeit, oder?
Ja. Also und auch tatsächlich auch des Preises. Also als ich 18 geworden bin ich nach Paris gefahren, habe ich zum Geburtstag bekommen und wir haben auch wirklich verglichen. Also wir haben gesagt, ist okay, und wenn es ein bisschen mehr kostet, fahren wir auch irgendwie Bus oder Zug. Aber der Zug hat für eine ordentliche Verbindung doppelt so viel wie der Flug gekostet. Und wenn man sich das überlegt, klar fliegen dann die Leute. Es geht schneller und ist billiger.
Ich habe nebenbei noch nicht herausgefunden, wie es dann immer noch gelingt, Profit zu machen, weil so ein Flugzeug ja auch viel Geld kostet. Aber es wird schon irgendwie gehen. Das hier auch nicht. Das ist vielleicht auch nicht das Thema. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Hättest du mal einen Timer mitlaufen lassen? Wir haben jetzt schon 1291 Takte hinter uns, was immer das Zeitangabe bedeutet.
Also wir sind eigentlich schon in den letzten Zügen, aber ich hatte vorhin schon mal versucht, so einen gewissen in biblischen Aspekt reinzubringen.
Weil jemand einen Bibeltext mit hat.
Richtig, genau.
Der Gast bringt immer einen Bibeltext mit. Ja. Ich habe das auch hier stehen, Bibelstelle, in meinem Ablaufplan, aber das ist halt Laberfeuer. Ja. Also dass wir es immer unter einer Stunde schaffen, ist irgendwie tatsächlich ein Wunder.
Erzähl mal, was hast du für eine Bibelstelle mit?
Meine Bibelstelle ist mein Konfirmationsspruch, da ich jemand bin, der jetzt nicht so typisch in den Glauben gekommen ist mit die Eltern sind christlich und man wird halt nach der Geburt getauft und so, sondern ich habe in der 2. Klasse gesagt, hey, ich würde gerne getauft werden, ich finde Religionsunterricht ganz cool und wir hatten irgendwie das Thema und deswegen habe ich das Gefühl, ich habe eine bisschen engere Verbindung als andere irgendwie bei mir im Religionsunterricht waren und habe auch ganz bewusst nach dem Konfirmationsspruch gesucht und da auch die Bibel vorher gelesen und meine Mama auch und wir sind tatsächlich durch Zufall auf dieselbe Stelle. Also wir hatten dann beide zwei Stellen, wo wir gesagt haben, die wird passen und da war halt auch die eine, die sich überstanden hatten. Die ist im 1. Korinther 13,13. Du hast ihn offen, oder?
Richtig, soll ich mal vorlesen?
Sehr gern.
Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Warum hast du dir den damals rausgesucht, beziehungsweise warum hat er für dich jetzt immer noch Relevanz?
Das ist für mich nicht nur eine Bibelstelle, sondern auch ein bisschen ein Leitsatz. Man hat die drei Dinge, die Hoffnung, die Liebe und den Glauben, die wichtig sind, die auch relevant sind und einem bei Entscheidungen auch weiterhelfen. Aber am Ende sollte man immer aufs Herz hören und halt auf die Liebe hören und vielleicht auch auf die Menschen, die man liebt. Und deswegen ist das ein Satz für mich, der mich hoffentlich auch noch lange begleitet und auch schon oft mir geholfen hat bei Entscheidungen.
Ich finde das so spannend. Also das ist ja aus einem Gedicht entlehnt, was Paulus geschrieben hat über die Liebe, das hohe Lied der Liebe. Und mit diesem Satz schließt es ab. Ich finde für mich ganz spannend, dass in dem Gedicht setzt sich Paulus mit ganz viel religiöser Denkweise auseinander, mit Geistesgaben, mit was man nicht alles im Glauben richtig und toll und erlebensreich machen kann. Und er hört bei diesem Gedicht mit diesem Satz auf, wo man sagt, es bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Also dass die Frage nach der Liebe, was bestimmt das in meinem Leben, sich alle anderen religiösen Fragen laut dieser Bibelstelle, laut Paulus, unterzuordnen haben. Und das ist herausfordernd. Besonders wenn man ein gefleischter, dogmatischer Christ ist.
Ach so, okay. Es ist herausfordernd, möchte ich auch an dieser Stelle sagen.
Nee, was wolltest du sagen?
Ich finde, die Herausforderung bei dem Bibeltext ist halt, dass er so omnipräsent immer wieder ist, auch wenn es um Hochzeiten geht oder sowas. Es ist ja viel benutzt, aber ich finde ihn so schön. Also ich finde ihn, da geht ja dann noch weiter, geht er dann als ich ein Kind war, das folgt ja dann danach.
Nee, das kommt so vor. Vers 11. Da ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und war klug wie ein Kind und hatte kindische Anschläge. Da ich aber ein Mann ward, tat ich ab, was kindisch war.
Dann kommt, jetzt sehen wir durch einen Dunkel. Das kommt doch danach, ne?
Moment. Jetzt erkenne ich es stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Das ist ein bisschen eine starksische Luther-Übersetzung. Tut mir leid.
Aber dann kommt Glaube, lieber.
Und dann kommt, nun aber bleibt Glaube, lieber Hoffnung.
Dann habe ich es falsch in Erinnerung gehabt. Ich finde das ganz schön. Also ich finde das in vielerlei Hinsicht schön. Und ich glaube auch, dass die Liebe ist doch ein schöner Garant für alles. Ich würde es allem opfern. Also ich würde tatsächlich sagen, es gilt dem alles unterzuordnen. Für mich zumindest finde ich das schon. Ich wünsche mir keine Welt mit Gefühllosen.
Nee, ich auch nicht.
Ja.
Das war eine sehr horrorhafte Vorstellung.
Ich möchte noch die Liebe zu meinen Mitmenschen spüren, bevor der Meteor einschlägt.
Ja. Nein, und die Angst
aber davor. Genau das zeigt ja die Bedeutung auch unserer Gefühle. Und das ist die große Gefahr, dass wir unsere Gefühle halt individuell sind.
Die Frage ist, woran ich mein Herz hänge. Was liebe ich?
Ja.
Das ist ja die spannende Frage.
Was ich bei dem Bibelspruch immer denke, dass der Glaube und die Liebe ja trotzdem auch immer zusammenhängen. Also die Liebe ist die größte unter ihnen, aber ja auch, weil der Glaube und die Liebe zusammenhängen.
Ich ziehe bei der Bibelstelle gerne eine Parallele. Das hat ja Paulus gesagt, und Paulus hat für mich nicht die gleiche Autorität wie Jesus oder das, was Jesus gesagt hat. Als Jesus aber gefragt hat, was ist für dich die wichtigsten Gebote, bringt er komischerweise genau das. Liebe Gott von ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzem Gemüt und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Er stellt genauso Liebesgebote er stellt die als Richtmittel hin und sagt, alles andere muss sich dem unterordnen. Mhm. Im Grunde die gleiche Aussage. Das Größte unter ihnen ist die Liebe.
Das ist aber, weil du das von uns gesagt hast, da sträubt sich ein bisschen als, wie hast du es geschrieben, als eingeborener Christ? Oder wie?
Als dogmatischer Christ, wo wir von Glaubenssätzen leben, so ist richtig und so ist falsch.
Aber oft ja Leute, die später zum Glauben, weil du hast ja gesagt, du bist so ein bisschen da anders hereingekommen als andere, finde die Aussage schon schwierig, weil ich finde die schwierig in dem Hinsicht, weil ich glaube, das macht schon so eine Wertigkeit auf. Also für mich, nicht für dich, ist natürlich Quatsch. Aber da ist Leidenschaft mehr da. Ne? Also Leute, die, also es wird immer wieder mal zu beobachten, dass Menschen, die nicht damit aufgewachsen sind,
Das ist tatsächlich schwer zu sagen. Also meine Aussage vom dogmatischen Christen ist natürlich klischeehaft. Und ich glaube, auch das ist aber auch ein Klischee, den wir unterlegen. Zu sagen, dass Leute, die Gott später entdeckt haben...
Das glaube ich auch nicht, weil es gibt ja durchaus auch welche, die, wenn sie christlich erzogen werden und das zu Hause auch zelebriert wird und so, dass die das dann auch mitnehmen. Und das gab es zum Beispiel bei mir nicht. Und ich habe mich dann ja auch selbst dazu entschieden, unter anderem wegen dem Glauben, aber auch wegen musikalischen Angeboten und so auf die christliche Schule zu gehen, die mich auf jeden Fall auch geprägt hat, die da auch auf jeden Fall einen Stellenwert mit hat, der das Ganze verstärkt hat.
Es ist Stereotyp, aber irgendwoher kommt's.
Also ich habe in meiner Jugend, wo ich drüber nachgedacht habe, warum ich Christ bin, liegt das nur dran, weil meine Eltern Christ waren? Oder habe ich tatsächlich eine individuelle Art zu glauben? Habe ich eine eigene Beziehung zu Gott? Und das ist mir total, ich konnte darauf keine einfache Antwort finden. Und daran bin ich im ersten Moment ein bisschen verzweifelt. Und da habe ich mich mit meinen jugendlichen Gedanken geärgert drüber, dass meine Eltern Christ waren und dass ich nicht erst später zum Glauben gekommen bin, weil dann hätte ich sagen können, es ist eine Schwarz-Weiß-Logik, muss man nicht nachvollziehen, aber in dem Moment hätte ich gedacht, ich hätte mir gewünscht, dass ich sagen kann, ich bin da Christ geworden, zu dem den Zeitpunkt, da habe ich es erlebt und dort habe ich mich entschieden.
Ich weiß noch genau, wo ich gestanden habe, als ich die Entscheidung getroffen habe.
Und heute gucke ich auf mein Leben und freue mich sehr darüber, dass ich diesen christlichen Werdegang gemacht habe, der mich ausmacht und den ich auch nicht von meinem Sein trennen kann.
Aber das sagen. Ist ja, glaube ich, das, was drinsteckt. Auch in dem. Das meine ich jetzt sehr ernst. Ich weiß noch, wo ich gestanden habe. Ich habe eine Vorstellung, wo ich gestanden habe, wo ich darüber nachgedacht habe. Ist das was Sinnvolles mit dem Christentum? Mhm. Und jetzt habe ich gerade nochmal darüber nachsinniert, als du das gerade gesagt hast. Ich traue mich da manchmal auch gar nicht auszusprechen. Es ist ja, manchmal ist ja so eine Entscheidung. Also man kann sagen, das finde ich ganz toll. Dafür brenne ich. Das finde ich ganz cool. Dafür entscheide ich mich. Es gibt ja auch die Option zu sagen, na, was habe ich denn für Auswahloptionen? So, und dann sind die anderen unattraktiver.
Ja.
Definitiv.
Das Christentum, ja. Das attraktiv, also so für mich so, wo ich so gesagt habe, das ist für mich erst das Logischste, das, wo ich am meisten Logik darin sehe und die anderen Alternativen, die mir momentan obliegen, erscheinen nicht attraktiv. Aber dann kommt irgendwann Liebe, also für mich ist dann irgendwann Liebe dazugekommen. Hm. Also in Facettenrichtung. Ich finde das ganz schön. Ich finde es vor allen Dingen schön, dass du da sitzt und sagst, mein Konfirmationsspruch, den ich mir selbst ausgesucht habe, den ich, und dann kannst du sagen, dann kannst du was dazu sagen, das finde ich beeindruckend, weil das macht es sehr wertvoll. Mhm. Also das, wenn 2 Jahre Konfirmationszeit oder wie lange auch immer die Konfizeit ist oder ein halbes Jahr
Konfirmationszeit. Bei Corona ist es auch bei manchen 3 Jahre geworden.
Na, oder weniger halt.
Ich weiß auch noch, dass wir eine Prüfung, das fand ich ganz schlimm, wir mussten eine Prüfung schreiben, mit auf die es 100 Punkte gab und wenn man sie nicht bestanden hätte, hätte man noch ein Jahr länger machen müssen. Das fand ich, hatten wir alle ganz große Angst davor.
Entschuldigung.
Das ist nur die Spitze des Eisberges. Da liegt der Eisberg quasi mit dem Ohr noch raus und der restliche
Körper. Aber ansonsten war meine Konfizenz sehr cool.
Ja, das ist spannend. Da will ich mich öffentlich gar nicht zu verhalten. Das ist, es gibt und manche Leute, die uns hören, werden sagen, ja, wir hatten auch eine Konfi-Prüfung. Ich fand das ganz sinnvoll.
Ich hatte auch eine Konfi-Prüfung. Im Gottesdienst war die bei uns.
Ja, bei uns auch.
Und da hat hat unser Pfarrer in die Predigt eingebaut und hat dann eine Geschichte erzählt, manchmal von Luther, ich weiß gar nicht mehr genau was, und hat dann in dieser Predigt erzählt und ist dann mit dem Mikro rumgegangen und dann mussten wir Konfirmanden.
Das ist natürlich doof, wir mussten schreiben.
Ja, das ist gut, mir war das lieber, so zu reden.
Ich musste einen Vortrag über die Israeliten halten. Im Gottesdienst. Ein anderer Konfirmand musste über Martin Luther einen kleinen Vortrag halten und die restlichen 10 Konfirmanden haben zusammen
das Glaubensbekenntnis aufgesagt.
Die Schuhkartons der Bibelbücher geordnet. Ja. Und da muss ich ganz ehrlich sagen,
dass du einen guten Fang gehabt.
Fand ich nicht, aber ich war so aufgeregt und so fertig, dass ich quasi, das war ein bisschen wie so vorbeigefahren.
Bei unserer Predigt gab es Glückskekse, das fand ich toll. So im Nachhinein, in die Predigt waren Glückskekse reingebaut. Da war in dem Glückskeks ein Bibelspruch drin. Okay. Das fand ich toll. Haben wir erstmal alle Konfirmanden gegessen.
Wir hatten ja jetzt das Thema Reise viel zu dem Podcast.
Glückskeks gibt es auch viele. Ich finde immer so abwertend, der so Glückskekse mit Bibeltexten, da mache ich mich immer überlustig und halte immer, knall immer gegen den Kopf. Aber spätestens, wenn du Kinder hast zu Hause und du hast chinesische Glückskekse,
wünschst du dir die Bibelfese. Bibeltexte,
kannst du wenigstens erklären.
Ja. Das Schöne ist, meine Mutter hatte letztens irgendwann mal, als wir bei ihnen gegessen haben, so eine Packung Glückskekse verteilt.
Biblische.
Nee, chinesische. Und das Witzige war, dass es halt deutsche Übersetzungen von chinesischen Sprüchen waren, wo die Übersetzungen, war wahrscheinlich eine billige Kiste, so war wie manchmal bei einer Aufbauanleitung von irgendeiner.
Und Falk mit seinem fließend Mandarinen
würde mich ärgern. Das ist auch wirklich immer, dass ich denke, meine Güte.
Wir hatten ja heute viel über Reise geredet. Die Reise tatsächlich, die Reise in einem Lebenssinne. Letzte Frage, wo geht die Reise hin? Also nicht, wie du das beantwortest, darfst du gerne selber entscheiden, aber wo geht die Reise jetzt hin?
Jetzt sind wir gerade in Dresden. Ich glaube, die Reise bleibt doch erstmal eine Weile noch in Dresden. Aber die große Reise geht irgendwann nach Norwegen. Wie lange, ob für immer, für eine Zeit lang, ob nur für einen Urlaub. Es geht grundsätzlich nach Norwegen und hoffentlich mehr als einmal. Das ist einmal Nordlichter sehen. Das ist so was, was ich auf jeden Fall vor meinem Tod auch noch erleben möchte. Nordlichter sehen ist ganz, ganz, ganz oben.
Das finde ich hoch. Die Nordlichter sind.
Vielen, vielen Dank, Susanne, dass du dich darauf eingelassen hast, mit uns dich ans Lagerfeuer zu setzen. Die letzten Scheite knistern gerade noch. Ich wünsche dir alles Gute, auch mit den Podcast-Erfahrungen, die ihr jetzt sammeln werdet.
Wir sehen uns wieder.
Ja.
Wir sehen uns wieder. Wir sehen uns auch wieder. Nächste Woche ist Bezugsjugendkammer. Wir sehen uns wieder. Wir haben, einmal im Jahr haben wir immer eine echte Bezugsjugendkammer, wo wir uns in echt treffen. Das ist immer die Sommer und dann kommt wieder vierte Welle.
Genau. Vor einem Jahr genau wurde ich...
Genau, bei der Treff.
Genau, da das war am 9. Juli und das ist nämlich mein Geburtstag und jetzt haben wir dieses Jahr am 8. Juli.
Vor deinem Geburtstag?
Na, sehr schön.
Genau, ich sitze mir nicht rein. Haha,
nein, so nee. Sitze
nicht. Wir machen immer pünktlich Schluss.
das wäre ja neu. Ja, machen wir.
Ja, wir überziehen so schlimm nicht.
Das stimmt, ja.
Nicht wie Kaffhaus. Und es ist ja bei mir zu Hause.
Das Gute ist, weil wir die Sitzung nicht leiten.
Ich gucke nochmal, wo das ist. Ich habe gerade gemerkt, ich habe einen falschen Ort im Kopf. Ich wünsche euch was. Bleibt behütet und gesegnet, ihr da draußen. Wir hören uns in 14 Tagen wieder. Das ist jetzt nebenbei unser neuer Turnus. Wir werden viel Holz...
Setzt mich gar nicht unter Druck.
Ich setze nicht unter Druck. Und wer mal sagt, ich will mal auf der Kaspar-David-Friedrich-Straße mir die schönen Innenräume angucken. Es ist ein Haus, wo ich mich immer wieder gern willkommen fühle. Ein Dank an das Landesjugendpfarramt, dass wir hier sitzen durften und uns hier treffen durften. Wenn Sie es hören, wovon ich natürlich ausgehe,
natürlich.
Montag 15 Uhr sitzen die alle hier im Raum versammelt und gucken sich das auf dem großen Fernseher an, ohne Bild. Doch, das Foto, was wir noch machen müssen.
Sehr gut.
Der Bogen ist geschaffen. Tschüssi, bleibt behütet und gesegnet. Tschüss.